Es geht um ein Kind. Ein Kind, auf das wir sehnsüchtig warten. Ein Kind, das die Welt verändern wird. Aber was ist schon ein Kind? Verhungern nicht täglich 30.000 Kinder auf dieser Erde, unserer Erde, die eigentlich Brot für alle hat? Es ist ein armes Kind, aber auch das ist nichts Besonderes. Es gibt viele arme Kinder auf dieser Erde. Es ist ein obdachloses und schutzloses Kind. Doch auch das ist nichts Außergewöhnliches. Viele Kinder sind obdachlos und schutzlos, Straßenkinder. Oh nein, es ist doch nicht irgendein Kind. Es ist ein göttliches Kind. Es ist der Sohn Gottes. Aber niemand erkennt seine Göttlichkeit an. Damals nicht und heute schon auch nicht. Schon längst nicht. Trotzdem, dieses Kind hat die Welt verändert. Nicht nur damals, vor über 2000 Jahren. Mit seiner Geburt begann die neue Zeitrechnung. Alle Welt rechnet nun nach Christi Geburt. Aber was hat dieses Kind mit uns zu tun? Mit den Menschen des 21. Jahrhunderts? Was hat dieses Kind mit mir zu tun? Das wollen wir die Menschen fragen von damals. Was hattet ihr mit diesem Kind zu tun? Diesem Kind, das die Welt verändert hat. Natürlich fragen wir zuerst Maria, seine Mutter. Sie ist eine vorbildliche Frau. Maria, eine Jungfrau, wird schwanger. Das ist für viele ein Ärgernis und wird heute in der evangelischen Kirche kaum noch geglaubt. Wer soll denn diesen biologischen Schwachsinn glauben? Und genau das glaube ich. Und dabei sollten wir bedenken, dass wir hier von einer Sache reden, die es auf dieser Erde noch nie gegeben hat und die auch nie wieder vorkommen wird. Deshalb ist die Jungfrauengeburt genau das notwendige und richtige Zeichen in der Weihnachtsgeschichte. Die Jungfrauengeburt, die Provokation Gottes. Gott, der nicht an Raum und Zeit und Materie gebunden ist. Ehe der Mensch überhaupt über seine Rettung nachdenken kann, handelt Gott und macht ein für alle Mal klar. Der Mensch in seiner Selbstherrlichkeit als der große Macher und Manager spielt in der Weihnachtsgeschichte absolut keine produktive Rolle. Christus, der Retter, ist da. Gott hat ihn auf diese Erde gesandt. Die Rettung geht ganz allein von ihm aus. Der Mensch, der empfängt, der sich beschenken lässt, ist herzlich willkommen. Maria ist das Vorbild des Glaubens. Die Mutter Gottes, an ihr sollten wir uns ein Beispiel nehmen. Ein Engel bringt ihr die Botschaft, die sie erschrecken lässt. Und von Stund an war Maria herausgehoben. Sie hatte einen festen Platz im Glaubensbekenntnis und sie ist weder evangelisch noch katholisch. Sie gehört einfach in die Weihnachtsgeschichte, in die Weltgeschichte. Maria war eine einfache, vorbildliche Frau und sie lebte keinesfalls in einer Gesellschaft, die den Frauen eine zentrale Rolle einräumten. Ganz im Gegenteil, die Frauen standen in Israel in der zweiten Reihe. Sie hatten im öffentlichen Leben aber auch nichts zu sagen. Das ist beispielhaft an Maria. Sie lässt sich mit dem unsichtbaren Gott ein und stellt sich ihm zur Verfügung. Siehe, ich bin des Herrn Magd. Gott hat ihr einiges zugemutet. Von der menschlichen Seite her wurde ihr Unmögliches abverlangt. Ihr ganzes Lebensglück stand auf dem Spiel. Denn ein uneheliches Kind in der damaligen Gesellschaft, das bedeutet Katastrophe. eventuell sogar Steinigung. Sie musste sich also ja, mit diesem Ausgestoßensein abfinden, vielleicht. Sie war in ein schiefes Licht geraten. Und Josef, ihr Verlobter, meinte, das sei zum Davonlaufen. Und das wollte er auch. Aber Maria blieb. Maria blieb. Und damit wurde es für sie Weihnachten. Es kann sein, dass Gott hart zupackt in unserem Leben, dass er uns Unmögliches abverlangt und uns Dinge zumutet, die wir meinen, nicht tragen zu können. Eine schwere Krankheit, Verlust eines lieben Menschen, Einsamkeit, Armut durch Arbeitslosigkeit, ein behindertes Kind oder was auch immer. Gott kann uns aber auch Menschen zumuten, mit denen wir es im Miteinander schwer haben, in der Ehe, in der Familie, im Arbeitsteam, in der Gemeinde. Gott hat Maria das Kind zugemutet und auf diesem Umweg stand sie ihrem Herrn zur Verfügung. Oft stehen auch wir nur über Umwege Gott zur Verfügung. Unser Nächster, der uns nicht wohlgesonnen ist, ist vielleicht so ein Umweg. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Auch das ist ein Stück Weihnachtsgeschichte. Vorbildlich war Maria auch deshalb, weil sie in der Nähe Jesu blieb. Sie hat ihn begleitet bis zum Kreuz auf Golgatha. Wer in der Nähe Gottes bleibt, das heißt, unter seinem Wort lebt, der wird in seinem Leben immer zurechtkommen. Auch dann noch, wenn ihm manches an dem Christus Gottes unbegreiflich erscheint. Maria hat ihren Sohn später auch nicht mehr verstanden und sie ist trotzdem geblieben. Trotzdem bleiben, das ist auch für uns überlebenswichtig. Maria hat Gottes Lob gesungen, auch dafür ist sie vorbildlich. Meine Seele erhebet den Herrn. In ihrem sogenannten Magnifikat, in diesem prophetischen Lied, werden geradezu revolutionäre Töne angeschlagen. Da wird eine Veränderung der gesamten Welt herbeigesungen. Maria muss also auch eine kluge, eine politische Frau gewesen sein. Und das ist für sie und für die Zeit, in der sie lebte, umso erstaunlicher. Sie singt in diesem Magnifikat: Unübersehbar handelt Gott in der Welt. Die Stolzen bekommen seine Macht zu spüren. Er stürzt die Herrscher von ihrem Thron. Doch die Unterdrückten richtet er auf. Das haben wir doch in Deutschland immer wieder erfahren. 12 Jahre hat die faschistische Diktatur gedauert. Und vor 30 Jahren hat sich die innerdeutsche Grenze geöffnet. Die Hungrigen beschenkt er und die Reichen nimmt er aus ihren Händen weg. Das wünschen wir uns doch in unserer Welt, dass kein Mensch mehr hungern muss und dass die Reichen mit den Armen teilen. Letztendlich hat Maria eine sehr optimistische Lebenseinstellung, die im 47. Vers ihres Magnifikats zum Ausdruck kommt. Ich bin glücklich über Gott, meinen Retter. In der Weihnachtsgeschichte macht Gott ein für alle Mal klar, wir reparieren hier an dieser Welt überhaupt nichts, aber gar nichts. Wir sind an der Rettung der Welt nicht beteiligt. Maria ist das Modell des Glaubens. Empfangen, beschenkt werden. Wer so denkt, steht mitten in der Weihnachtsgeschichte. Er erlebt, was Gott an Rettung, Reichtum und Liebe zu schenken hat. Josef. Da ist Josef. Er war mit Maria verlobt. Offenbar galt die Verlobungszeit damals noch etwas. Als er erfahren hat, dass Maria ein Kind bekommt, dann wusste er ganz genau, dass es nicht sein Kind ist. Er hatte Maria in dieser Verlobungszeit die Würde bewahrt und nicht das verlangt, was in die Ehe gehört, nämlich ein Leib zu sein. Seine Enttäuschung muss groß gewesen sein. Aber eins wollte er nicht, seine Verlobte bloßstellen. Er wollte sie heimlich verlassen, doch das wollte Gott nicht. Gott wollte, dass sein Sohn in einer heilen Welt zur Welt kommt. In einer Ehe, das will er auch heute noch, dass Kinder in einer Ehe mit Trauschein geboren werden, dass sie aufwachsen in der Geborgenheit einer Familie. Josef war ein gottesfürchtiger Mann. Das lesen wir in der Bibel und das ist das höchste Lob, das Gott einem Menschen ausstellen kann. Dass er fromm war, erkennen wir daran, dass er sich an Gott orientierte. Fromm sein bedeutete damals wie heute tüchtig, ehrlich, hilfsbereit, rechtschaffen. In diesem Sinne brauchen wir heute mehr fromme Leute, fromme Menschen, fromme Politiker, fromme Geschäftsleute, fromme Wissenschaftler, Frauen und Männer, die sich an Gott orientieren und sich abhängig von ihm wissen. Fromme Menschen können kleine und große Führungsrollen übernehmen, weil sie von Gott geführt sind. Fromme Menschen können anderen im Leben Geleit geben, weil sie von Gott geleitet sind. Fromme Menschen sind gewissenhaft, weil sie sich in ihrem Gewissen an Gott gebunden wissen. Auffallend an Josef ist noch, was er so zusammengeschlafen hat. Von 6 Berichten in der Bibel hat er 4 geschlafen. Gott gibt also auch Weisungen im Schlaf. Das Wort gilt damals wie heute. Gott gibt denen, die ihn lieben, alles Nötige im Schlaf. Er hat seine kleine Familie, vor allem das Kind, geschützt auf dem Weg nach Ägypten und zurück. Am Ende aber, als das Kreuz aufgerichtet wurde, da konnte er sein Kind nicht mehr schützen. Denn da vollzieht Gott an seinem geliebten Sohn das Endgericht. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist der Kern der frohen Botschaft unseres Evangeliums. Die Hirten. Die Hirten waren damals keine vornehmen Leute. Sie waren nicht elegant gekleidet, sie rochen nicht gut und hatten kein feines Benehmen. Aber sie hatten ein Gespür für das Leben. Ein Gespür für das Leben, dort, wo es gedeihen konnte. Sie wussten, was man zum Leben braucht. Diese Hirten finden das Kind und seine Eltern im Stall und trümpfen keineswegs die Nase wegen des unfeinen Ortes. Denn wenn dieses Kind etwas mit ihnen zu tun haben sollte, wenn es gar, wie es heißt, ihr Retter sei, dann ist es nur recht, dass es mitten in ihre Welt hineingeboren wurde. Die Hirten, eine Randgruppe in der damaligen Gesellschaft. Auch in unserer Gesellschaft leben Randgruppen. Arbeitslose, Arme, Ausländer, Behinderte, Obdachlose. Ja, und wahrscheinlich zählen auch bald alte Menschen dazu. Wer nicht oder nichts mehr leisten kann, der wird in unserer Leistungsgesellschaft gnadenlos an den Rand gedrängt. Das ist immer noch so, oder soll ich sagen, immer mehr so. Aber nicht bei Gott. Gott sei Dank, nicht bei Gott. Denn Gott geht gerade auf die Schwachen zu, auf die, die am Rande, die im Schatten unserer Gesellschaft leben müssen. Denn die, die im Schatten leben müssen, brauchen das Licht besonders. Das finde ich tröstlich, dass unser Gott so handelt, so liebt, weil ich vielleicht auch einmal zu den Hilfsbedürftigen zählen könnte. Dabei waren die Hirten überhaupt nicht auf Weihnachten vorbereitet. Da war nämlich keine Hirtenromantik. Da war eine kalte Nacht, wenig Schlaf, harte Arbeit um das tägliche Brot. Und da hinein geschah für die Hirten Weihnachten. Da bereiten wir uns doch in diesem Jahr wieder ganz anders vor, viel besser auf das Weihnachtsfest. Wir jagen von Shopping zu Shopping, Geschenke, Festprogramme, Festprogramme nach Tradition und so weiter. Haben wir vor der Lichtreklame und dem Konsum überhaupt noch den Stern, einen Blick für den Stern, den eigentlichen Sinn des Weihnachtsfestes geschaut? Aber halt, das geht ja dieses Jahr gar nicht. Das geht ja dieses Jahr gar nicht. Wir hätten also in diesem Jahr die einmalige Chance, uns richtig auf Weihnachten vorzubereiten. Haben wir diese Chance genutzt? Ich denke, das Christfest ereignet sich nicht, wenn wir in Stimmung sind. Weihnachten geschieht allein, wann und wo Gott es will. Es geschieht, wenn wir bereit sind. Es geschieht allein in unserem Herzen. Den Hirten erschien in dieser Nacht ein Engel, eine starke Gestalt, kein kitschliches Engelchen mit Pausenbäckchen. Bei vielen Malern, die die heilige Geburt gemalt haben, trägt der Engel einen Stab mit dem Kreuz. Was in Bethlehem in der Krippe begann, das wird im Kreuz auf Golgatha enden. Der Engel hält den Hirten die erste Weihnachtspredigt. Das ist sicher die einzige Predigt, die die meisten Menschen noch, auch die meisten Christen, aus ihrer Kindheit kennen. Fürchtet euch nicht, ich bringe euch die größte Freude für alle Menschen. Euch ist heute der Retter geboren. Es ist Christus, der Herr. Bedeuten uns diese Worte noch etwas? Es sind an Weihnachten ja viel strapazierte Worte. Freude und Frieden. Werden sie nicht von einer friedlosen und freudlosen Wirklichkeit Lügen gestraft? Wie kann man von Freude reden, wenn da Terror und Kriege ohne Ende sind? Wie kann man von Freude reden, wenn da Hunger, Krankheit und Leid sind? Die Weisen aus dem Morgenland. Das sind merkwürdige Leute. Sie kamen von irgendwo aus dem Osten. Dort gab es bereits eine hohe Kultur und gebildete Gelehrsamkeit, als bei uns in den germanischen Wäldern noch nichts los war. Doch hätte sich Hermann der Cherusker nicht schlecht am Kreuz an der Krippe im Stall von Bethlehem gemacht. Ich denke, ein wenig mehr Bescheidenheit täte uns Deutschen gut. Die Welt wird nicht am deutschen Wesen genesen. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass wir vielen Völkern, vor allem dem jüdischen Volk, viel Leid angetan haben. Nirgendwo steht geschrieben, dass es drei Weise waren und dass sie Kaspar, Melchior und Balthasar hießen. Nirgendwo steht geschrieben, dass einer von ihnen eine schwarze Hautfarbe hat. Aber es ist so mündlich überliefert und macht unübersehbar deutlich, dass Gott nicht nur die weiße Rasse liebt. Es sollen Könige gewesen sein. Und die Begegnung, die da stattgefunden hat, ist eine Begegnung mit dem König der Könige, dem die Weltkugel und das Zepter in die Krippe gelegt wurden. Wenn wir uns streng an die Bibel halten, dann waren diese Weisen aus dem Morgenland Magiere. Das klingt für unsere aufgeklärte Gesellschaft sehr unvernünftig und rückständig. Trotzdem können uns diese Magiere eines Besseren belehren. Sie wussten von der Hintergründigkeit des Lebens, von den Tiefen des Daseins und den Abgründen menschlicher Existenz, die nicht in mathematische Formeln einzufangen sind. Prominente Leute waren es, privilegiert und etabliert, dass sie an der Krippe waren und niederknieten, ist wichtig zu wissen. Es ist gut für Privilegierte und Prominente, für die, die Macht haben, vielleicht Politiker, Staatsmänner oder andere große Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Wirtschaft, wenn sie vor dem Kind, dem Sohn Gottes, niederknien. Fragende Menschen waren die Weisen aus dem Morgenland. Und die Frage war, wo ist der neugeborene König zu finden? Neugierig fragend bleiben sie dem Stern, damit dem Sohn Gottes, auf der Spur. Und außerdem ließen sie sich in ihrem gewohnten Alltag stören und nahmen eine sehr beschwerliche Reise auf sich. Man muss sich in seinen alten Trott stören lassen, wenn man mit Gott in Verbindung treten will. Das ist ein langer Weg, der über Jerusalem führt. Den haben sie in Kauf genommen. Kurze Wege zum Glauben sind auch heute noch selten. Schließlich fielen sie vor der Krippe mit dem göttlichen Kind nieder und beteten es an. Gold, Weihrauch und Myrrhe, Dinge, an denen ihr Herz hing und mit denen sie sich letztendlich selbst schenkten. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohl gelingen, gefallen. So hat das Johann Sebastian Bach vertont. Wir sollten so weise Leute werden wie diese Magiere aus dem Morgenland. Auch wenn es wie eine Torheit erscheinen mag, es ist die wahre Weisheit, vor dem göttlichen Kind im Stall seine Knie zu beugen. Es geht um ein Kind. Mit diesem Kind will uns Gott sagen, ich liebe dich. Ich liebe dich so, wie du bist. Wer einmal diese Worte von einem Menschen, von einem Freund, einer Freundin, einer Mutter, dem Vater, der Ehegattin, dem Ehegatte gehört hat, der weiß, dass es keine schöneren Worte gibt. Er weiß aber auch, dass sich diese Worte erst im Laufe der Zeit mit Leben füllen. Spätestens dann, wenn äußere Anmut und Schönheit und Charme vergehen. Das heißt aber auch, dass Liebende ein ganzes Leben miteinander Erfahrung machen müssen. So ist das auch mit Gottes weihnachtlicher Liebeserklärung. Man muss lange mit ihr umgehen, oder besser mit ihm, um immer wieder und immer mehr zu erleben, was er uns durch das Kind in der Krippe sagen will. Hören wir, was uns Gott durch das göttliche Kind zum Schluss sagen will. Ich will nichts von dir, sondern alles für dich. Ich gebe dich nicht auf, auch wenn du dich selbst aufgibst. Ich suche dich, um dich durch dein ganzes Leben zu begleiten. Auch wenn du nichts Liebenswertes an dir hast. Ich mache dich liebenswürdig. Auch wenn niemand zu dir hält, ich halte zu dir. Auch wenn dein Name sonst nirgends genannt wird, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Auch wenn du mir nichts geben kannst, ich verschenke dir mein Leben. Mit einem Wort, ich liebe dich. Und weil ich dich liebe, darum und nur darum kannst auch du in dieser Liebe leben und diese Liebe weitergeben. Das ist die eigentliche Weihnachtsbotschaft, die jedes Jahr am 24. Dezember in der ganzen Welt verkündet wird. Lassen wir Weihnachten in unsere Welt hinein, in unsere Familien, vor allem aber in unsere Herzen. Das Christuskind will uns zu Kindern des Lichtes machen, nicht bloß die Menschen von damals. Traue ich das dem Christkind zu, dass es meine Mühsal und meine Rätsel, meine Sorgen und meine Ängste und meine Probleme in sein Licht taucht? Wenn ich ihm das zutraue, dann wird Weihnachten wahr. Dietrich Bonhoeffer hat das in seinem Gebet, das er Weihnachten 1944 im Gefängnis in Berlin-Plötzensee geschrieben hat, so gesagt: In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. Amen.